Er war einer der beliebtesten Autoren Deutschlands, Erich Kästner. Mit Emil und die Detektive hat er die Kinderbuchliteratur revolutioniert.
Ich glaube, dass der Zauber der Geschichte von Emil und die Detektive darin liegt, dass Kindern der Glaube gegeben wird, dass sie gemeinsam etwas sogar gegen Erwachsene ausrichten können.
Bücher wie Das doppelte Lottchen oder Pünktchen und Anton sind bis heute Bestseller.
Das ist dieser Geist von großer Humanität, der durch diese Kästner-Bücher weht.
Die Sprache hat eine Frische und hat einfach 100 Jahre mal eben so überstanden.
Ich übergebe dem Feuer die Frist von Erich Kästner.
Wer war der Mann, der seine Bücher in Flammen aufgehen sah?
Kästner hat sich als Aufklärer verstanden. Also er wollte die Mitmenschen anschreien, argumentieren, bis sich was ändern würde.
Er selbst inszeniert sich als Märchenonkel. Damit will er die Brüche in seinem Leben überdecken.
Mutti!
Ich glaube, dass er als Erzähler einfach auch den Schatten anguckte und nicht nur das Licht.
Im Herbst 1961 reist Erich Kästner nach Wien, um aus seinen Gedichten zu lesen. Jede Veranstaltung ist ausverkauft. Kinderbuchautor und moralische Instanz, das ist das Bild von Kästner in der Nachkriegszeit.
Ich glaube, die Fassade des Geschichtenerzählers, des berühmten Erzählers auch, gut gefiel, weil er dahinter all das verbergen konnte, wo er sich selbst, da bin ich ganz sicher, als Versager sah.
Die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.
Bist du soweit?
Ja.
Bei offiziellen Anlässen stets dabei Luise Lotte Enderle. Sie ist schon seit vielen Jahren Erich Kästners Lebensgefährtin.
Am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit.
Mach die Pause nach Einsamkeit.
Am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit.
Luise Lotte Enderle hat natürlich auch zu diesem Bild von Kästner als der Erzählonkel ganz maßgeblich beigetragen. Sie hat die erste Biografie über ihn geschrieben, die er selbst auch Korrektur gelesen hat, aber sie hat dann angefangen, dieses Bild zu schaffen, das man danach von ihm hatte.
Aber meine Damen, meine Herren, ich dachte, ich lese in der Stadthalle und nicht hier vor dem Hotel.
Ich mache ein Autogramm für meinen Bruder aus Dresden.
Aus Dresden?
Ja.
Bereits 1957 ist Kästners autobiografischer Roman »Als ich ein kleiner Junge war« erschienen. Der Junge ist ein Einserschüler. Seit seiner Geburt am 23. Februar 1899 wohnt er mit seinen Eltern in der Dresdner Neustadt.
Ich las und las und las. Kein Buchstabe war vor mir sicher. Ich las Bücher und Hefte, Plakate, Firmenschilder und Mamas Kochbuch. Ich las, als wäre es Atem holen, als wäre ich sonst erstickt.
Wahrscheinlich hätte er diesen Überdruck der Mutter und auch den Leistungsdruck, den er dadurch auch hatte in der Schule, das alles wahrscheinlich viel schlechter vertragen, wenn er nicht diese Möglichkeit gehabt hätte, in Fantasiewelten auch parallel zu leben.
Er wächst in einfachen Verhältnissen auf. Mutter Ida ist Magd. Vater Emil arbeitet als Sattler und später in einer Kofferfabrik. Ida Kästner investiert jeden Pfennig in ihr einziges Kind, geht mit ihm in Museen und ins Theater. Sie hat einen Traum. Ihr Erich soll Lehrer werden.
Ich war ein patentierter Musterknabe. Wie kam das bloß? Mutter wollte den Aufstieg, wollte ihn dann kurz entschlossen für mich. Für andere, auch Papa, blieb nichts übrig. Nur Strenge, Egoismus und Sparsamkeit.
Kästners Kindheit ist ja ein Motor geblieben. Also auch das, was nicht gut dran war, das, was den Druck ausgemacht hat oder die Mangelsituation, die Verzweiflungssituation von Kindheit, das hatte er alles in sich drin. Gleichzeitig hatte er in Teilen, gerade was so die Familienkonstellation angeht, sich die Kindheit so ein bisschen schön geschrieben. Also die Mütter, die hat man ja lange als Porträts seiner Mutter von Ida Kästner einfach gelesen. So war sie nicht, das sind Wunschmütter.
Habt ihr ja so schrecklich Unrecht getan?
Mutterlein, ist ja gut. Reg dich bitte nicht so auf.
Ja, wie konnte ich denn nur sowas von dir denken? Verstehe mich selbst nicht mehr.
Das ist doch meine Schuld. Ich hätte nicht gleich weglaufen sollen.
Bist du nicht mehr böse?
Nein.
Erich Kästner wird von der Liebe seiner Eltern zerrieben. An Festen wie Weihnachten konkurrieren sie um seine Gunst. Mit Geschenken.
Ich freute mich im Pendelverkehr. Ich freute mich rechts zur Freude meiner Mutter. Ich freute mich zur Linken. Ich freute mich ehrlich und musste meine Freude zerlegen und zerlügen.
Komm her, Junge. Pack aus.
Das hat mich sehr an Scheidungskinder erinnert heute, die auch immer irgendwie versuchen, niemanden vor den Kopf zu stoßen oder so. Und dass er so schön in Worte fasst. Und damit wurde meine ehrliche Freude zu einer Lüge. Und das hat er so gut formuliert, immer diese Nöte von Kindern und diese Überforderung. Und deswegen ist ja Kästner auch so großartig, weil er eben um diesen Sorgen und Nöte weiß.
Vater Emil Kästner bleibt im Verhältnis zwischen Mutter und Sohn außen vor. Worte wie Grüße an Papa sind auch noch in den Briefen des erwachsenen Erich an seine Mutter das höchste der Gefühle.
Also normalerweise wird ja eine Symbiose zwischen Mutter und Kind irgendwann aufgelöst, relativ früh. Und das hat bei Ida Kästner und ihrem Sohn eigentlich gar nicht stattgefunden.
Ida Kästner ist schwermütig. Das verstärkt das Band zwischen Mutter und Sohn. Wenn Erich von der Schule nach Hause kommt, findet er häufig einen Zettel auf dem Küchentisch.
Ich kann nicht mehr, stand darauf. Sucht mich nicht. Leb wohl, mein lieber Junge. Dann jagte ich, von wilder Angst gehetzt und gepeitscht, laut weinend und fast blind vor Tränen durch die Straßen, elbwärts, den steinernen Brücken entgegen.
Mutti! Mutti, nicht springen!
Es war auch ganz klar, sie kommt wegen ihm zurück. Also er hat immer die Verantwortung irgendwo auch für sie übernommen, weil er gewusst hat, sie lebt für ihn.
Oh mein Junge, bring mich nach Hause.
Zeitlebens fühlt sich Erich Kästner seiner Mutter gegenüber verpflichtet.
Das ist der Scheck aus Zürich.
Ist was? Kopfweh. Nimm doch eine Tablette.
In der Nachkriegszeit ist Kästner eine moralische Instanz im deutschsprachigen Literaturbetrieb. Er bezieht nicht mehr nur literarisch, sondern auch politisch Stellung. 1958 unterzeichnet er den Aufruf Kampf dem Atomtod und greift die Adenauer Politik an.
Nächste Woche sind wir auf einer Modenschau eingeladen.
Ich verstehe Adenauer nicht. Lässt sich von den Amerikanern auf der Nase herumtanzen.
Kästner ist einer der Autoren, die aus dieser Diktaturerfahrung, die ja unglaublich prägend war, wirklich was gelernt haben, die sich da verändern wollten. Er ist auf die Straße gegangen, hat mitdemonstriert. Und für einen Menschen seiner Generation ist das ganz erstaunlich. Also Kästner hat noch gegen die Wiederbewaffnung der Bundeswehr protestiert.
Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen. Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen und mit gezogenem Scheitel auf die Welt. Dort wird man nicht als Zivilist geboren. Dort wird befördert, wer die Schnauze hält.
Erich Kästner ist 15 Jahre alt, als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht.
Der Weltkrieg hatte begonnen und meine Kindheit war zu Ende.
Im Sommer 1917 meldet er sich als freiwilliger Rekrut. Er wird in Dresden und Köln stationiert, an die Front muss er nicht. Gute Führung, keine Strafen, steht in seinem Militärpass.
Er scheint sich nicht aufgelehnt zu haben als Soldat. Also auch da hat er eigentlich noch diese Anpassung, diese Haltung noch behalten. Also dieses Musterschüler-Dasein, er wollte das eigentlich alles gut machen, hat er unsäglich drunter gelitten, also bis zur Physis.
Der gefreite Kästner wird von seinem Vorgesetzten schikaniert. Später schreibt er über ihn ein Gedicht.
Wir lernten bei ihm, präsentiert das Gewehr. Und wer schon auf allen Vieren kroch, dem riss er die Jacke auf und brüllte, du Luder, frierst ja noch. Er war ein Tier und er spie und schrie. Und Sergeant Waurig hieß das Vieh.
Im November 1918 hört das Deutsche Kaiserreich auf zu existieren. Gemäß dem Wunsch der Mutter besucht Kästner zunächst wieder das Lehrerseminar.
Er hatte dann aber eine Lehrprobe und er beschreibt die so, dass die Kinder ihn anguckten und er die Kinder anguckten und beide wussten, na also, das wird jetzt hier nichts. Er wollte eigentlich lernen, er wollte nicht lehren.
Erich Kästner will mehr. Er will studieren, er will Regisseur, Journalist oder Schriftsteller werden. Mutter Ida ist stolz. Ihr Sohn will höher hinaus als von ihr erhofft. Mit 20 Jahren nimmt Kästner in Leipzig sein Studium auf. Germanistik, Philosophie, Zeitungskunde, Geschichte und Theaterwissenschaft. Bereits als Student schreibt Kästner Theaterkritiken und politische Satiren. Auch Werbereime sind für ihn ein leichtes.
Mama, darf ich auch einen Hund haben?
Brauchst du Tiere, inseriere.
Kästner ist natürlich ganz stark erfolgsorientiert zu dieser frühen Zeit in Leipzig und er lässt da keine Gelegenheit aus. Er schreibt gerne in Bars, in Cafés, aber er nutzt das nicht nur zum Schreiben, sondern auch um Leute kennenzulernen. Und zum Beispiel hat er den Redakteur von der Zeitschrift Das Leben in Leipzig im Nachtleben getroffen, sich auch, glaube ich, mit seiner Gattin nicht schlecht verstanden. Und es war einfach ein netter Abend, aus dem dann aber im Verlauf entstanden ist, dass er eine Redakteursstelle angeboten bekommen hat.
Ein frischer Allzweckautor. Mit 25 Jahren ist Kästner promovierter Redakteur bei der Neuen Leipziger Zeitung. Fast täglich bekommt er Pakete von seiner Mutter. Sie versorgt ihn mit frischer Wäsche, Lebensmitteln und Handwerkszeug.
Muttchen kaufte mir zum Hausgebrauch und zur Doktorarbeit eine Erika-Schreibmaschine.
Er dankt es ihr. Jeden Tag schreibt er seiner Mutter einen Brief.
Wenn ich 30 Jahre bin, will ich, dass man meinen Namen kennt. Bis 35 will ich anerkannt sein, bis 40 sogar ein bisschen berühmt.
Kästner hat in Leipzig ja im Grunde auch seine Untertanenerziehung abgestreift. Also er wird frech, er wird erotisch.
Seit 1919 ist er mit Ilse Julius liiert. Sie studiert in Dresden. Die beiden unterhalten sich in Briefen über die Arbeit, Filme und ihre Sexualität. Kästner verfasst nun auch erotische Gedichte. Diese werden ihm später unter den Nationalsozialisten zum Verhängnis.
Lasse um mein heißes Herz deine kühlen Hände blühen. Deine Hände sind wie silberne Worte, die verheißend aus den Tiefen deiner Seele perlen.
Kästner kennt auch die Sorgen der kleinen Leute. In der Erzählung Ein Menschenleben beschreibt er das Schicksal eines alten Mannes.
Solange es eben ging, hatte er arbeiten gemusst. Jeden Morgen. Noch lagen die Straßen leer und müd und übernächtigt. Die Schritte klapperten tönern auf dem Pflaster. Hinter grau verhängten, gähnenden Fenstern klirrten die Weckuhren. Die Bäume in den Anlagen froren. Ein Lastwagen polterte in ein Brückenloch wie ein Sarg. Plötzlich stand die Fabrik da, schluckte ihn ein, mit tausend anderen.
Sie ist eine der populärsten deutschen Schriftstellerinnen, Cornelia Funke. Erich Kästner ist in ihren Augen weit mehr als nur ein Kinderbuchautor.
Für mich war es immer so, dass ich Kästner als deutsche Stimme ungewöhnlich fand, weil soziale Ungerechtigkeiten so offen und gleichzeitig aber auch mit Humor angesprochen wurden. Ich hatte das Gefühl, mit einem Erzähler zu tun zu haben, der immer auf der Seite der Underdogs war, der Schwächeren, der Ärmeren, der Ausgebeuteten. Ich glaube, es war für mich so eine erste Stimme des deutschen Sozialismus.
Jede Woche geht Erich Kästner ins Kino, um Filmkritiken zu schreiben. Das neue Medium begeistert ihn. Besonders die klare Bildsprache von Charlie Chaplin. So wie Chaplin im Film möchte Kästner die Probleme der Menschen in Worte fassen. Präzise und klar.
Es geht ihm viel um diese Orientierungslosigkeit in der modernen Gesellschaft. Es gibt eine Stelle in The Pilgrim von Chaplin, wo die Figur mit einem Bein auf jeder Seite der Grenze geht. Und da sagt er so, das genau ist unser Schicksal, der Marsch ins Ungewisse auf Messers Schneide. Also man weiß nicht genau, wo führt's hin, wo geht's hin und muss irgendwo einen Weg finden, sich zurechtzufinden noch.
Mit seinem Erzählstil wird Kästner ein Mitbegründer der neuen Sachlichkeit.
Neue Sachlichkeit bedeutet ja, dass man eigentlich Gefühle nicht sagt, dass man was unterdrückt, dass man was unter der Oberfläche hält, ganz kühl, nüchtern versucht, etwas auf den Punkt zu bringen.
Kästner fasziniert auch Campino von der Band Die Toten Hosen. In der Konzertreihe Willkommen in Deutschland haben sie 2013 von den Nationalsozialisten verbotene Musik interpretiert.
Die Sprache hat eine Frische. Man hat einfach 100 Jahre mal eben so überstanden, ohne dass man da irgendwo sagt, naja, so würde man sich heute nicht mehr ausdrücken.
Die Band hat Kästners Gedicht Stimmen aus dem Massengrab vertont.
Wir haben uns auch an Heine versucht und an vielen anderen. Aber es ist uns in diesem Fall nicht gelungen, den Staub aus diesen Worten zu klopfen. Und das macht es bei diesen Kästner-Sachen so einfach. Die sind von der Sprache ja so aktuell, so zeitlos, dass es in Handumdrehen gelingt, die Dringlichkeit der Texte zu behalten, die Wucht der Texte, ohne dass es irgendwie gymnasial wirkt oder belesen. Ja, das hat keinen Geruch von Deutschstunde, das Ganze.
Da liegen wir den toten Mund voll Dreck. Und es kam anders, als wir sterben dachten. Wir starben, doch wir starben ohne Zweck. Ihr lasst euch morgen, wie wir gestern schlachten.
Er hat die Texte beschrieben, die sollen wirken wie hingespuckt. Also es soll diese Leichtigkeit haben, das muss einfach sitzen. Klarheit in Wort und Gedanke.
In Leipzig lernt Kästner den Zeichner Erich Oser kennen. Seine Vater- und Sohn-Zeichnungen machen diesen später berühmt.
Wie findest du Michi im Haus?
Also alberner geht's wohl nicht. Nimm doch gleich Eier Popeye.
Eopeus. Ja, Eopeus ist gar nicht so schlecht.
Um verschiedene Stile auszuprobieren, verwendet Kästner schon ab 1923 Pseudonyme. Zunächst arbeitet er unter Namen wie Ernst Fabian oder Hekubus.
Klaus Jennewein, bist du das auch?
Ach so, ja, ja.
In seinen Zeitungsartikeln warnt Kästner vor den Folgen autoritärer Erziehungsmethoden.
Schützt die Jugend vor ihren politischen Verführern, um einer freien, friedlichen und ehrlichen Zukunft entgegenzugehen.
Mit seinem Eintreten gegen Untertanengeist eckt er an. 1927 nimmt die Neue Leipziger Zeitung ein frivoles Gedicht zum Anlass, ihn zu entlassen.
Du, meine neunte letzte Sinfonie, Wenn du das Hemd anhast mit rosa Streifen, komm wie ein Cello zwischen meine Knie und lass mich zart in deine Seiten greifen.
Kästner und Zeichner Oser beleidigten Beethoven, heißt es in der Kündigung. Aber der wahre Grund ist wohl die politische Gesinnung der beiden. Seit Jahren ist Kästner mit Ilse Julius liiert. In ihren Briefen fordert sie die Heirat, doch Kästner fällt die Treue schwer.
Was sie wohl zunehmend belastet hat mit der Zeit, ist, dass er sozusagen Sexualität auf Kommando verlangt hat. Also dass er da eigentlich überhaupt nicht emanzipiert in dem Sinne fortschrittlich war, dass man halt fragt, ja, was will denn jetzt eigentlich die Frau und ist es ja jetzt vielleicht auch gerade recht oder eher nicht, sondern da muss er sehr fordernd gewesen sein.
Ilse Julius' Angst, unehelich schwanger zu werden, begegnet Kästner mit Spott.
Ich verlange und erwarte von dir Hingabe.
Wir müssen bald heiraten. Wie denken du? Jedenfalls lasse ich dich nicht mehr allein. Ihre Eifersucht auf sein enges Verhältnis zu seiner Mutter verschärft die Situation. Nach langem Hin und Her beendet Ilse Julius die Beziehung.
Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock und ein Hut.
In dem Gedicht ist es ein Paar, das feststellt, dass ihnen die Liebe abhanden gekommen ist. Und tatsächlich war es aber doch deutlich stärker Ilse Julius, die gesagt hat, dass die Situation für sie so nicht mehr tragbar ist. Und eigentlich Kästner, der am Anfang sehr stark darunter gelitten hat und uns nicht wahrhaben wollte.
Noch immer schreiben sich Kästner und seine Mutter jeden Tag.
Berlin, den 10.01.1929. Liebes Muttchen, es ist so schön, dass wir beide einander lieber haben als alle Mütter und Söhne, die wir kennen, gell? Es gibt im Leben erst den tiefsten, heimlichen Wert. Wir beiden sind uns das Wichtigste und dann kommen alle anderen noch lange nicht. Dein Oller Junge.
Ich finde, das zeigt eben nicht seine Abhängigkeit von der Mutter, sondern das ist so eine Verbindung, die Mutter ja auch fernhält. Sie weiß, wie es ihm geht, sie erfährt täglich was von ihm, sie kriegt täglich diesen Brief und sie antwortet auch auf den Brief und dadurch hat er sie sozusagen nicht jeden Tag bei sich zu Hause im Zimmer sitzen.
Nach seinem Rauswurf bei der Neuen Leipziger Zeitung zieht Kästner nach Berlin. Nun schreibt er für das Berliner Tageblatt, den Simplicissimus und die Weltbühne. 1928 veröffentlicht er seinen ersten Gedichtband Herz auf Taille. Auch Kurt Tucholsky wird auf seine kriegskritische Lyrik aufmerksam.
Wir haben die Frauen zu Bett gebracht, als die Männer in Frankreich standen. Wir hatten uns das viel schöner gedacht. Wir waren nur Konfirmanden.
K. wie Kästner, brillant. Die Verse sind wunderbar gearbeitet, mit der Hand genäht, kein Zweifel. Aber irgendetwas ist da nicht in Ordnung.
Dann holte man uns zum Militär, bloß so als Kanonenfutter. In der Schule wurden die Bänke leer. Zu Hause weinte die Mutter.
Es geht mir manchmal zu glatt, die Rechnung geht zu gut auf. Ich glaube, er ist nicht gefühllos. Kästner hat Angst vor dem Gefühl.
Dieser ungeklärte Umgang mit den eigenen Gefühlen auch, das scheint ja sowas wie ein kreativer Motor zu sein, den eben immer weiter treibt.
Im Herbst 1961 in Wien gibt Erich Kästner auf seiner Lesereise ein folgenschweres Interview. Der Anfang ist noch harmlos.
Herr Kästner, wären Sie so freundlich und würden mir Ihr Buch für meine Nichte signieren?
Wie heißt denn das Mädchen?
Helene.
Helene. Für Helene Auftrag erfüllt, Erich Kästner.
Sie werden Ihrem Ruf gerecht.
Schon im Berlin der 20er Jahre gilt Kästner als Autor, der kein Genre scheut. Auf einer Party fragt ihn 1929 eine Verlegerin, ob er ein Kinderbuch fürs Weihnachtsgeschäft schreiben will. Kästner willigt ein. Ein halbes Jahr später ist das Buch fertig.
Emil und die Detektive war als Kinderbuch revolutionär. Es war völlig anders wie das, was bisher Kinderbücher waren, die eher so einen romantisierenden heile Welt-Aspekt ja eigentlich für die Kinder hatten.
Das ist eine Ermutigung zur Modernität. Ermutigung an die Kinder für diesen Umbruch, der da gerade stattfindet, der ist schon ungeheuer.
Diese Zuneigung für die Kinder, dieses Akzeptieren, dass Kinder so lustig erschreiben kann, manchmal auch sehr, sehr traurig sein können. Dass das Leben von Kindern geprägt ist von Ups und Downs und dass er diese Kindererlebnisse und diese Kinderwelten sehr ernst nimmt.
Großmutter, schön und Ponyhütchen.
Wird alles prompt erledigt, Frau
Schmidt. Um Gottes
Willen. Ich weiß schon, aufs Geld aufpassen.
Ja. Und schreib sofort eine Postkarte und benimm dich anständig.
Die Vorstellung, ich reise allein im Zug und mir passiert da was. Jemand bietet mir was an und ich werde bewusstlos dadurch. Das ist ja etwas, was jedes Kind gerade so im Zeitabschnitt zwischen 8 und 12 durchspielt. Weil da werden sie das erste Mal alleine in die U-Bahn gesteckt und sollen zur Schule oder irgendwo eine weitere Reise machen. Und sofort ist also hier eine nachempfindbare Angst, die alle Kinder irgendwann mal durchleben. Die ist aufs Beste beschrieben.
Mein Geld!
Gemeinsam mit Billy Wilder, der damals noch in Berlin lebt, schreibt Kästner das Drehbuch zum Film. Der Stoff ist neu. Ein Junge wird Detektiv. Verloren in der Großstadt jagt er den Dieb. Doch erst mit Hilfe anderer Kinder kann er den Verbrecher stellen. Kästner bedient nun alle Medien. Immer wieder verspottet er die Oberschicht.
Sie sitzen in den Grand-Hotels. Ringsum sind Eis und Schnee. Ringsum sind Berg und Wald und Fels. Sie sitzen in den Grand Hotels und trinken immer Tee.
Es war auch sehr interessant, dass er immer sehr, sehr offen für alle Medien war. Das spricht für mich immer für den geborenen Geschichtenerzähler. Das heißt, er hatte diese Offenheit, die Abenteuerlust und auch die Lust am Spiel mit neuen Möglichkeiten, seine Geschichten zu erzählen, aber auch Kontakt zum Publikum zu machen. Das Publikum war ihm immer bewusst.
Ich finde, dass Erich Kästner auch gute Szenen schreibt, die man fast eins zu eins so aus der Literatur auf die Leinwand bringen kann. Er hat ja sehr filmisch oft selber gedacht.
Die Oscar-Gewinnerin Caroline Link hat 1999 eine Neuverfilmung von Pünktchen und Anton auf die Leinwand gebracht.
Ich finde Kästner so toll, wie er ist und so intensiv und so gar nicht oberflächlich, weil er eben sehr doppelbödig ist. Er ist sehr vielschichtig. Ich finde die Figur Kästner total spannend. Er ist ja kein spaßiger, leichter Kinderbuchautor. Da schwingt ja eine ganze Welt, eine ganze Epoche der deutschen Geschichte in diesem Menschen mit.
Erich Kästner verfolgt zu Beginn der 30er Jahre das Treiben der rechten und linken Kampftruppen auf den Straßen Berlins. Und die Hatz in den Blättern.
Er hat sich natürlich gefürchtet, dass eine dieser Seiten Übermacht gewinnt und dass es dann tatsächlich eine Diktatur oder eben wirklich einen Bürgerkrieg geben wird.
Sein nächstes Buch ist ein Großstadtroman für Erwachsene. Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Es basiert auf seinen Streifzügen durch das Berliner Nachtleben. Fabian ist ein arbeitsloser Germanist, der den Rausch der Zeit und den Zerfall der Republik erlebt. Der Verlag findet Kästners Manuskript zu anstößig.
In einer Nebenstraße gibt es eine Pension, wo sich nachmittags minderjährige Gymnasiastinnen verkaufen. Vor einem halben Jahr gab es einen Skandal. Ein älterer Herr fand in dem Zimmer, das er zu Vergnügungszwecken betrat, zwar, wie er erwartet hatte, ein 16-jähriges entkleidetes Mädchen vor, aber es war leider seine Tochter.
Für die Veröffentlichung macht Kästner Zugeständnisse.
Kästner. Ja, morgen. Was soll das heißen? Keiner weiß, wie lange das noch gut geht. Ich musste doch jetzt schon Szenen streichen. Das kommt gar nicht in Frage. Das Buch wird jetzt veröffentlicht. Punkt.
Was hat Warten für einen Zweck? Wo man damit rechnen muss, dass das Schreiben bald nur noch unter ganz strenger Zensur möglich sein wird.
Kästner war ein Moralist. Moralist heißt aber für ihn, dass die Gesellschaft beobachten und bestimmte Dinge kritisieren, ausstellen und so weiter. Das heißt nicht, dass die selber hochmoralisch leben. Er selber war Bohemian. Das war ein Bohemian-Leben. Auch wenn er nach außen gesagt hat, ich bin ein Spießer.
Ich habe mir ein kleines blondes Mädel vorübergehend zugelegt. Mal was Lustiges, Unkompliziertes.
Kästner holt sich einen Tripper.
Man sollte sich eben doch alles abhacken, was mit Mann zu tun hat. Sonst hört dieser Schlamassel ja doch nicht auf.
Er hält die Erkrankung geheim, denn er hat Angst um seinen Ruf. Fabian wird im Herbst 1931 ein Bestseller.
Kästner war am Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Also er hatte immer noch diese unglaubliche Energie, hat also geschrieben wie nicht ganz gescheit. Und der volle Erfolg ist auch da. Also er hat großes Publikum gehabt. Er war einfach ein wichtiger Faktor, muss man sagen, in der Weimarer Republik.
Als Adolf Hitler 1933 an die Macht kommt, ist Erich Kästner 33 Jahre alt. Seine Freunde raten ihm, rasch das Land zu verlassen.
Herr Kästner, warum sind Sie in Deutschland geblieben?
Herr Kästner hat Deutschland. Herr
Lotte. Im Jahr 1933 wurden meine Bücher in Berlin auf dem großen Platz neben der Staatsoper von einem gewissen Herrn Goebbels mit düster feierlichem Pomp verbrannt.
Übergeben alles Unleute dem Feuer!
Erich Kästner schaut sich das Spektakel, wie er sagt, selbst an. Viele Kollegen sind bereits im Exil.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner gegen Klassenkampf.
Sein Fabian und die Gedichtbände gehen in den Flammen auf. Emil und die Detektive darf noch eine Weile erscheinen.
Es ist mir wirklich unerklärlich, warum er nach 33 nicht weggegangen ist. Er hatte die Möglichkeit, er hatte das Talent, er hatte sogar die Reaktion der Welt auf Emil und auf andere Bücher. Das heißt, er hätte sogar sehr leicht zum Beispiel in Amerika Fuß fassen können. War es die Sprache? Hatte er Angst davor, nicht mehr in Deutsch zu erzählen? Gab es Menschen, von denen er wusste, die kommen nicht mit?
Er will die Mutter nicht alleine lassen. Das ist sicher ein Faktor, aber es ist sicher nicht genug. Anderes Argument ist, denke ich, dass er sich einfach geirrt hat. Ich meine, das sind tagespolitische Einschätzungen. Wir sind im Jahr 33, man weiß nicht, wo das hingeht, wie lange das anhält. Und er ist nicht der Einzige, der geglaubt hat, das ist ein Spuk. Und in spätestens einem Jahr ist das vorbei. So lange halte ich das durch.
Hatte er einfach Angst, dass all das, was er an Ruhm in Deutschland hatte, der Name, den er hatte, dass er plötzlich wieder namenlos ist? Man verliert damit ja doch Teil seiner Identität.
Erich Kästner darf nun in deutschen Verlagen nicht mehr veröffentlichen. Die NS-Reichsschrifttumskammer lehnt seinen Aufnahmeantrag ab. Noch kann er vom Ersparten leben. Doch Kästner ist rastlos. Er will weiter schreiben und veröffentlichen.
Was siehst du hier?
was ich hier sehe. Mhm. Tabletten, Tinkturen, ein Fieberthermometer. Gut,
gut. Was siehst du nicht?
Mensch, Erich, mach's nicht so spannend. Raus damit.
Ja, was von diesen Sachen hilft gegen Heimweh, Liebeskummer?
Wirst du jetzt Pharmazeut?
Lyrischer Pharmazeut. Schau mal, wer Kopfweh hat, nimmt Pyramidon.
Pyramidon?
Genau. Aber gegen Einsamkeit, gegen Geldsorgen hilft vielleicht das hier.
Ein neuer Gedichtband.
Mhm. Dr. Kästners lyrische Hausapotheke.
Das Buch wird vom Schweizer Atrium Verlag veröffentlicht. In der Gedichtsammlung finden die Leser für jedes Zipperlein unter A bis Z das passende Gedicht.
Es wird dann so leicht gesagt, oh, das war ja marketingmäßig ganz clever von ihm, sowas zu machen. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube einfach, dass er so nah am Leser war, dass er genau das Buch geschrieben hat, was er selbst auch benutzt hätte. Oh, wie wunderbar ist denn das? Eifersucht. Ich gucke mal eben nach, da habe ich doch mein kleines Gedicht, das mir ein bisschen hilft. Traurigkeit. Oh, wunderbar. Ein anderes Gedicht. Was für eine fantastische Idee.
Eines Tages fällt ihm plötzlich auf, dass er schon seit langem nicht mehr lachte. Und nun prüft er seinen Lebenslauf, was er denn inzwischen machte.
Kästner hatte eine große Fähigkeit, Wahrheiten oder Weisheiten zu distillieren und sie wirklich in einem Satz zu fassen und das dann auch noch sprachlich auf einem Niveau zu tun, dass es an Poesie grenzte.
Nachts sind die Straßen so leer. Die Menschen legten sich nieder. Nun schlafen sie treu und bieder. Und morgen fallen sie wieder übereinander her.
Obwohl Erich Kästner ein verbotener Schriftsteller ist, kann die lyrische Hausapotheke in Deutschland gekauft werden.
Das sind so die Paradoxien des Dritten Reiches, der Diktatur. Die muss man sich, glaube ich, klar machen. Ein verbotener Autor publiziert weiter im Ausland Bücher, die nicht politisch sind. Also dezidiert Unterhaltungsromane, harmlose Sachen, die lyrische Hausapotheke, wo es um allgemeinmenschliche Malaisen geht sozusagen. Der publiziert es im Ausland. Die Bücher dürfen ganz offiziell wieder eingeführt werden und verkauft werden.
Nach dem Erscheinen der Hausapotheke 1936 teilt die Reichsschrifttumskammer Kästner mit, Emil und die Detektive sei Schundliteratur. Eine Begründung, weshalb, liefert sie nicht. Das Kinderbuch wird verboten. Kästner ist nun im Visier der Gestapo. Zweimal wird er verhaftet, verhört und schließlich wieder entlassen. Er schreibt nun unter dem Pseudonymen seiner Freunde seichte Schauspiele. Äußern wird er sich später dazu nie. Kästner hadert mit seiner schriftstellerischen Identität. Er sammelt Artikel über Doppelgänger, Selbstmörder und zwielichtige Gestalten. Düstere Stoffe, die in seiner Schublade landen. Im September 1938 besucht er einen Freund in London. Dieser rät ihm, im Ausland zu bleiben.
Weshalb sind Sie von London nach Berlin zurückgekehrt?
Ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen. Ich lasse die Heimat nicht fort. Ich bin wie ein Baum, der in Deutschland gewachsen, wenn es sein muss, in Deutschland verdorrt.
Kästner ist isoliert. Sein Freund Erich Oser begeht Selbstmord, nachdem er als Volksverräter verhaftet worden war.
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich werde mich wieder mit mir befreunden müssen. Oder bin ich sogar mir selber fremd geworden? Mitunter habe ich dieses Gefühl. Dann wird mir unheimlich zumute. Und es hilft nichts, dass ich vor den Spiegel draußen im Flur hintrete und mir eine kleine Verbeugung mache.
Gestatten, Kästner.
Wie verkraftet man das alles?
Im Erich Kästner und Luise Lotte Enderle sind schon seit 1939 ein Paar.
Warum waren wir denn gestern im Bett?
Keine Ahnung.
Wo hast denn du den Sekt her?
Ich habe gute Beziehungen zu einer Verkäuferin im KDW.
Aha.
Auf unser Wiedersehen, ja? Ne?
1941 beginnt Erich Kästner, ein Kriegstagebuch zu schreiben. Er sammelt Material für eine zukünftige Abrechnung mit der NS-Diktatur.
Er wollte den Roman des Dritten Reiches schreiben. Also eine Art Fabian II, kann man vielleicht sagen, einen Sittenroman des Dritten Reiches. Und dafür hat er gesammelt, dafür hat er Notizen gemacht, mitgeschrieben.
Erich, hast du das gehört?
Was denn?
Seit Tagen werden die Juden abtransportiert. Sie müssen in ihren Wohnungen alles stehen und liegen lassen und dürfen pro Person nur einen Koffer mitnehmen. Was sie erwartet, wissen sie nicht.
Kästner hält sich vom Regime fern. Dennoch wird er 1941 vom Propagandaministerium kontaktiert. Josef Goebbels möchte ihn für einen aufwendigen Film zum 25. Geburtstag der Berliner Uferstudios gewinnen.
Münchhausen und die Genehmigung, überhaupt Drehbücher zu schreiben, das ist eigentlich was Einzigartiges. Also ich kenne keinen Autor außer Kästner, der wirklich die Kurzpe besessen hat, verschiedene Institutionen des Dritten Reiches gegeneinander auszuspielen.
Wahrscheinlich erteilt Goebbels Kästner eine Sondergenehmigung gegen den Willen der Reichsschrifttumskammer. Unter dem Pseudonym Berthold Bürger schreibt Kästner 1942 das Drehbuch.
An welcher Stelle bist du?
Wo andere Frauen ein Herz haben, hat sie ein Dekolleté.
Gefällt es dir? Mhm.
Ist allerdings ziemlich Kästner.
Das werden sie nur nicht merken.
Kästner weiß, was von ihm verlangt wird. Ein Unterhaltungsfilm, der die Leute vom Schrecken des Krieges ablenkt. Dem Uferstar Hans Albers schreibt er die Rolle des Lügenbarons auf den Leib. Warum Kästner den Auftrag, Münchhausen zu schreiben, annimmt, ist bis heute nicht klar. Er wird sich nie dazu äußern. Doch platte Propaganda findet im Film nicht statt. Kästner bringt subversive Dialoge unter.
Seien Sie vorsichtig, sagt Casanova. Seien Sie vorsichtig. Die Staatsinquisition hat 10.000 Augen und Arme. Und sie hat die Macht, Recht und Unrecht zu tun, ganz wie es ihr beliebt.
Hitler hat diesen Film vorgeführt bekommen. Er hat sich dann erkundigt, wer war denn dieser Drehbuchautor, wer hat es geschrieben, und hat dann erfahren, ja, Berthold Bürger sei Erich Kästner. Und die Reaktion war dieser Wutanfall und ein Führerbefehl, der ein Totalverbot über Kästner verhängt hat.
Erich Kästner darf nicht mehr publizieren. Seine Tage verbringt er nun untätig zu Hause. Selbst der Kontakt zu seiner Mutter reißt ab. Bis zu ihrem Tod 1951 sieht er sie nur noch wenige Male.
Erich, durchhalten. Ich muss jetzt losarbeiten.
Lächelnd legst du Leid und Last, um sie nicht zu sehen, auf den Rücken. Doch sie drücken und du musst dich bücken, bis du ausgelächelt hast. Und das Beste wären ein paar Krücken.
Im Februar 1944 greifen britische Bomber Berlin an.
Seine Wohnung wurde ausgebombt, also von den Engländern gekündigt, wie er das genannt hat. Und sie hat ihn aufgenommen und das hat es vorher so nicht gegeben. Also dass er mit einer Frau so permanent intensiv zusammengewohnt hat, das war neu. Ja, man kann das ganz schlicht sagen, sie hat ihm einfach das Leben gerettet.
Nach Kriegsende holen die amerikanischen Besatzungsmächte Kästner im Juni 1945 nach München. Er gilt als unbescholten, deshalb machen sie ihn zum Feuilletonchef der neuen Zeitung.
Wir arbeiten Tag und Nacht. Es geht zu wie bei der Erschaffung der Welt.
Schonungslos schreibt er über Gräueltaten in den Konzentrationslagern. Das Thema lässt ihn nie wieder los.
Er hat mit unglaublichem, ja, auch Energie, mit Begeisterung jetzt wirklich versucht, aus diesem Land wieder ein demokratisches zu machen und an dieser sogenannten Umerziehung, ja, teilzunehmen.
Die Ideen aus der NS-Zeit werden Grundlage seiner neuen Werke.
Auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder, hopp, hopp, schwupps.
Konferenz der Tiere richtet sich an Kinder und Erwachsene. Später wird daraus ein Zeichentrickfilm. Kästner fordert darin die Abschaffung des Militärs und Abrüstung.
Befehle sind dazu da, dass sie ausgeführt werden, auch wenn sie sinnlos erscheinen.
Er wird Vorsitzender des Westdeutschen Pen-Clubs und schreibt Das doppelte Lottchen. Als Buch und Film ein Hit.
Bist du auch 10 Jahre alt? Ja, aber ich werde bald 11. Am 14. Oktober.
Am 14. Oktober?
Ja, am 14. Oktober.
Du, ich auch.
Bei offiziellen Anlässen ist Luise-Lotte Enderle stets an seiner Seite. Kästner gibt sich nach außen als erfolgreicher Autor, ohne Schattenseiten. Doch zu Hause lässt ihn die Vergangenheit nicht los. Er hat Großes vor. Er will das Buch, den Roman über den Nationalsozialismus schreiben. Schließlich veröffentlicht er 1961 Nota Bene 45, sein Tagebuch der letzten Kriegsmonate.
Kästner hat schon auch immer weiterhin mit seiner Rolle im Nationalsozialismus gehadert, hat immer sich weiterhin die Frage gestellt, ist das richtig gewesen, hätte ich nicht doch emigrieren sollen, war das die falsche Entscheidung?
Die Vergangenheit muss reden und wir müssen zuhören. Vorher werden wir keine Ruhe finden.
Ist Nota Bene 45 das Buch, das wir schon so lange von Ihnen erwartet haben? Ihre Abrechnung mit dem Nationalsozialismus?
Die Zeit hat nicht das Zeug zum großen Roman. Wie soll man über eine Millionenliste von Opfern und Henkern schreiben?
Rührend ist ja irgendwie an Kästner auch, dass er dann selber so in seinem letzten Lebensdrittel so gehadert hat mit sich selbst und seinem Anspruch an sich selbst. Vielleicht auch ein Grund, warum er dieses Buch dann im Endeffekt nie rausgebracht hat, weil er sich selbst nicht mehr genügt hat. Und dass er diese Traurigkeit in sich hatte und auch dem Alkohol so zugesprochen hat und ein Stück weit auch ein enttäuschter und frustrierter Mensch war, das rührt mich.
Erich Kästner hat eine Schreibblockade. Jeden Abend ist er in Bars und Clubs. Jeden Abend löscht er den Frust mit Alkohol. Kästner trinkt auch mit Luise-Lotte Enderle, manchmal bis zur Besinnungslosigkeit. Das Paar sieht sich selten. Sie ist tagsüber in der Redaktion, er nachts unterwegs.
Sie hat das beschrieben, ja, es ist so ein Verhältnis wie zwischen Waschfrau und Nachtwächter. Also er geht nachts weg und sie steht früh auf. Und die haben dann zum Teil kommuniziert miteinander, indem sie halt Zettel deponiert haben auf dem Küchentisch oder wo immer. Und es gibt dann auch tatsächlich Zettel, wo sie dann als Mama angeredet wird. Also auch da ist sie anscheinend in gewisser Weise dieser Mutterrolle nachgerückt.
Montage nennt er seine Barbesuche und Stippvisiten bei Frauen. Jahrelang hat er 4 Affären parallel. Er hält sie geheim, aus Angst vor der Reaktion seiner Leser und vor Luise-Lotte Enderle. Kästner ist 50 Jahre alt, als er die 23-jährige Friedhilde Siebert in einem Café kennenlernt. 8 Jahre später, 1957, kommt der gemeinsame Sohn zur Welt.
Kästner hat Edmund Nick, also auch einen engen, langen Freund, dem Komponisten, dem hat er also erzählt, ja, also ich habe die Liebe meines Lebens kennengelernt, Friedhilde Siebert, aber ich kann die Enderle nicht verlassen, sonst springt sie mir aus dem Fenster. Also es muss massive, auch Selbstmorddrohungen von Enderle gegeben haben. Und es ist sicher richtig, dass das ja eigentlich Kindheitstraumata auch wieder hochholt.
Herr Kästner, ich bin irritiert. Also laut meiner Unterlagen, der Archivdienst von Interpress führt Sie als, und ich zitiere, verheiratet, ein Kind. Gerade haben Sie mir Frau Enderle als Ihre Lebensgefährtin vorgestellt. Müssen meine Kollegen Ihre Unterlagen korrigieren?
Jetzt ist Schluss.
Herr Kästner, wie sieht Ihr eigentlicher Familienstand aus? Haben Sie ein Kind?
Bitte entschuldigen Sie mich jetzt.
2.500 Wiener sind in die Stadthalle gekommen. Nicht um einen Boxer oder einen Freistilringer, sondern um einen Dichter zu sehen. Den Dichter Erich Kästner. Wahrhaftig, die Stadthalle scheint Zauberkraft zu besitzen.
Zum neuen Jahr, ist ja bald soweit, wird's besser, wird's schlimmer, fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich.
Verheiratet, ein Kind. Und gerade haben Sie mir Frau Enderle als Ihre Lebensgefährtin vorgestellt. Müssen meine Kollegen Ihre Unterlagen korrigieren?
Du siehst zu, dass das nicht publik wird. Ist mir egal, wie du es machst. Auch wenn wir nicht verheiratet sind, ich bin Frau Kästner.
Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock und ein Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich, und er stand dabei.
Wenige Tage später bricht Erich Kästner zusammen. Mitte der 60er Jahre schreibt er noch 3 Kinderbücher, entstanden aus Einschlafgeschichten für seinen Sohn. Dann verstummt er literarisch. Er bleibt bei Luise Lotte Enderle. Friedhilde Siebert trennt sich 1969 von ihm und zieht mit dem Sohn in die Schweiz. Mit 71 Jahren verkündet Erich Kästner seinen literarischen Ruhestand.
Kästner zeigt ja dadurch, dass er viel stärker mit sich gehadert hat, dass es viel mehr Probleme gab, dass es auch viel, viel voller ist, viel komplexer ist, dass eigentlich viel mehr da ist als diese dann doch sehr schmale Linie, die bei diesem alten Kästner-Bild eigentlich übrig bleibt. Diese Komplexität hat dann doch viel mehr mit uns und mit heute zu tun, als es einfach ein Märchenonkel hätte.
Die meisten Bücher im Leben, auch wenn sie gut sind, die geht man einmal durch und stellt sie weg. Aber dass man da wirklich zum Wiederholungstäter, zum ständigen Wiederholungstäter wird und diese Bücher und Gedichte sich immer wieder vornimmt, da ist Kästner bei mir einer der wenigen.
Erich Kästner stirbt am 29. Juli 1974 in München.
Ich hoffe, von Erich Kästner bleibt der kleine verlorene Junge, der nach Berlin kommt, und da ganz viele Freunde findet und es tatsächlich schafft, sich gegen die Erwachsenen durchzusetzen. Das ist, die Schwachen brauchen sich nur zusammenzutun und dann können sie was gegen die Starken ausrichten. Ich hoffe, das bleibt.
Manchmal schaut dich einer an, bis du glaubst, dass er dich trösten werde. Doch dann senkt er seinen Kopf zur Erde, weil er dich nicht trösten kann. Sei trotzdem kein Pessimist, sondern lächle, wenn man mit dir spricht. Keiner blickt dir hinter das Gesicht.